mehr Möglichkeiten, auch das Leben im eigenen Geburtsland völlig anders zu gestalten, als es in der Kultur und in der Tradition des Heimatlandes üblich ist. Verschiedene Kulturen, verschiedene Traditionen, religiöse Überzeugungen begegnen sich, vermischen sich. Und manchmal wird für diesen Prozess das Wort von der Verflüssigung der Welt benutzt. Vieles ist eben im Fluss in Bewegung. Diese Vielfalt, diese Pluralität, das ist nicht etwas, was nur die Welt da draußen betrifft. Vielfalt, Pluralität betrifft auch uns als Gemeinde, uns hier als Gemeinde in Kelkheim. Sie betrifft uns allein deswegen, weil wir als Menschen in dieser Gemeinde in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und Lebensformen leben. Im Ruhestand oder mitten im Arbeitsleben. Als Familie oder alleinstehend. Als Paare ohne Kinder oder als Familien mit vielen Kindern. Als kleine Kinder oder große Kinder, die immer noch gerne mit Klemmbausteinen spielen. Sie betrifft uns, weil in unserer Gemeinde ganz unterschiedliche Herkunftskulturen aufeinanderkommen. Und das gilt natürlich für die, die aus dem Iran gekommen sind, aber auch für die, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Es gilt auch für die Schwäbin, für den Hamburger, nicht den Hamburger, sondern den Hamburger, für den Thüringer oder den Ruhrpottler. Und diese Vielfalt betrifft uns ebenso, weil wir als Menschen in dieser Gemeinde unterschiedliche Zugänge zu Gott haben. Zum Teil unterschiedliche Glaubensauffassungen vertreten. Nicht nur im Blick auf die Form des Gottesdienstes, sondern auch in theologischen, in ethischen Fragen. Fragen nach dem Gottesbild, dem Schriftverständnis oder Sündenverständnis. Und wer von euch kennt nicht den Gedanken, wenn alle so denken würden wie ich, dann hätten wir diese leidlichen Diskussionen nicht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wer nicht wählen kann, muss sich nicht quälen? Ich weiß nicht. Was für uns als Gemeinde ein richtiger Umgang mit der Pluralität in der Welt, aber auch in unserer Gemeinde sein könnte, darüber will ich mit euch nachdenken anhand eines Textes von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Paulus schreibt: Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetzloser. Nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Pluralität und Vielfalt ist etwas, was Paulus alles andere als fremd war. Juden, Gesetzestreue, Gesetzeslose und die Schwachen werden hier von Paulus genannt. Und hinter all diesen Gruppen stehen wiederum Menschen, die einer Vielzahl von Glaubensrichtungen zugehören. Im Judentum des ersten Jahrhunderts war es zum Beispiel etwas anderes, ob man Jude im Stammland Israel war oder Jude in der griechischen Diaspora. Hinter den Gesetzlosen stehen die Heiden, die Griechen, die aber nicht gottlos waren, im Sinne, dass sie gar keinen Glauben, gar keine Religion hatten. Es gab in der griechischen Kultur viele unterschiedliche philosophische, religiöse Strömungen, Menschen, die durchaus eine sehr starke Ethik, eine starke Moral vertraten. Und gleich der erste Vers des Predigttextes macht deutlich, wie sich Paulus im Blick auf diese Pluralität verhält. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Das heißt, Paulus akzeptiert und bejaht erstmal die Pluralität der Glaubens- und Lebensformen. Er akzeptiert und bejaht die Pluralität nicht nur als andere Glaubens- und Lebensformen neben seiner eigenen, mit denen er nichts weiter zu tun haben muss, sondern er wendet sich ihnen bewusst zu. Den Juden ist er ein Jude, denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, den Gesetzlosen in gewisser Hinsicht ein Gesetzloser und den Schwachen ein Schwacher. Damit will er sagen, er lässt sich ein auf die, die anders denken und anders leben. Und zwar, um möglichst viele zu gewinnen und um selbst an der Verheißung des Evangeliums teilzuhaben. Die Art der Offenheit für andere Glaubensüberzeugungen, für andere Formen der Lebensgestaltung, für die Paulus hier werbend eintritt, ist keinesfalls mit Wankelmütigkeit zu verwechseln. Paulus wechselt nicht zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, wo eigentlich sein Platz ist. Ganz im Gegenteil. Die Art der Offenheit, für die Paulus hier als Vorbild steht, hat eine ganz gewichtige Voraussetzung. Und auch die nennt Paulus am Anfang des Textabschnitts. Da ich von niemandem abhängig war. In diesem Nebensatz formuliert Paulus sehr klar, was es braucht, um sich offen Menschen mit anderen Überzeugungen, anderen Glaubensüberzeugungen, anderen Überzeugungen im Blick auf Lebensgestaltung zuwenden zu können. Die Voraussetzung besteht darin, von niemandem abhängig zu sein. Denn wer abhängig ist von jemandem, der ist nicht frei, zunächst ganz bei sich zu sein. Wer abhängig ist, ist nicht frei in seinem Denken und seinem Reden und seinem Handeln. Denn es besteht ja die Gefahr, durch das eigene Reden und Handeln die Person zu verletzen oder zu verärgern, von der man abhängig ist, und sich damit nachteilige Folgen einzufangen. Ein Blick auf den Textabschnitt, der dem Predigttext vorausgeht, zeigt an, dass Paulus hier auf jeden Fall an materielle Abhängigkeiten denkt. Er erklärt der Gemeinde in Korinth, warum er ganz bewusst von ihnen keine finanzielle Hilfe angenommen hat, um sich eben nicht abhängig zu machen. Für ihn hätte solch eine Versorgungsabhängigkeit sein missionarisches und gemeindeleitendes Wirken beeinflusst. Ganz nach dem Motto, die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Aber neben der materiellen Abhängigkeit gibt es noch andere Abhängigkeiten, die hier genauso mitschwingen. Die Abhängigkeit von Lob, von Annahme und von Wertschätzung durch andere Personen. Die Abhängigkeit davon, dass die andere Person sich in einer bestimmten Art und Weise mir gegenüber verhalten soll. Wer sein Denken und Reden darauf abstimmt, dass andere ihm Lob und Wertschätzung entgegenbringen, dass andere mit einer erhofften Verhaltensweise reagieren, der macht sich abhängig und ist dann eben nicht mehr frei in seinem Denken und Handeln. Für Paulus ist aber gerade die Unabhängigkeit in materieller, in zwischenmenschlicher und seelischer Hinsicht eine Voraussetzung, sich wirklich auf andere einlassen zu können, mit dem, was sie ausmacht und was sie mitbringen. Denn erst durch die Unabhängigkeit bin ich als Mensch frei, zunächst ganz bei mir zu sein. Erst aus dieser Unabhängigkeit heraus kann ich in mir ganz frei klären, wo stehe ich eigentlich? Was denke ich? Wovon bin ich überzeugt? Und diese Klarheit über die eigenen Glaubensüberzeugungen, über die eigenen Vorstellungen von Lebensgestaltung, Die eigenen Vorstellungen im Blick auf Ethik und Moral ermöglichen es mir überhaupt, mich in aller Freiheit einem anderen Menschen mit seinen vielleicht ganz anderen Überzeugungen zuzuwenden. Erst wenn ich gut bei mir bin, kann ich gut beim anderen sein. Erst wenn ich in mir klar bin, brauche ich keine Angst zu haben vor dem, was andere denken und glauben. Angst davor, sie könnten mich vielleicht vereinnahmen. Es könnte mir zur Gefahr oder zum Risiko werden, was andere glauben und denken. Weil ich eben fest bin in dem, was ich selber denke und glaube. Und eben dieses, sich dem anderen Menschen zuwenden, in einer Klarheit und zugleich in einer großen Offenheit, ist das, wofür Paulus beispielhaft und werbend eintritt. Gerade weil er gut bei sich war, weil er nicht abhängig war von materieller Unterstützung, aber auch nicht von dem, was die anderen über ihn gedacht haben, hatte er die Freiheit, sich zum Sklaven zu machen für die anderen. Deswegen konnte er sich den anderen dienend zuwenden. Und so hatte die Begegnung mit den Andersdenkenden und den Anderslebenden gesucht, sich auf ihr Denken, auf ihr Leben eingelassen und versucht, sie mit dem Evangelium zu erreichen, so wie sie es hören mussten und konnten. Und das Evangelium, das ist für Paulus zunächst die ganz einfache, die ganz klare Botschaft, dass Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist am dritten Tag. Und dass wer sich an diese Botschaft klammert, wer diese Hoffnung annimmt und ihr vertraut, dass Christus den Weg zu Gott frei gemacht hat, sich der ewigen Gemeinschaft mit Gott gewiss sein darf. Das schreibt er etwas später in 1. Korinther 15. Das ist das Evangelium und dafür wirbt Paulus. Und er tut das, indem er das Evangelium immer wieder so zur Sprache bringt, dass die Menschen es verstehen, auf die er sich da gerade einlässt. Und so haben wir in den Paulusbriefen manchmal verschiedene Erklärungen, verschiedene Vorstellungen, die Paulus den Menschen mitgibt. Den Juden erklärt Paulus zum Beispiel den Tod Jesu als das Sühneopfer schlechthin. Und den Heiden, die mit dem Thema Sühneopfer nicht so viel anfangen können, die bekommen im Bild der Taufe zu verstehen, dass das Mitsterben und Mitauferstehen und Christus das ist, was uns mit Gott verbindet. In unserem Predigttext zeigt Paulus anhand seiner eigenen Missionspraxis, nicht nur in der Gemeinde in Korinth, sondern auch uns, was es heute braucht, um andere für das Evangelium zu gewinnen. Und das ist zunächst die Vergewisserung und die Sicherheit darüber, was ich selbst glaube. Was ich über Gott zu sagen vermag oder was auch nicht. Und es braucht ebenso die Selbstvergewisserung über die eigenen Vorstellungen zur Lebensführung, zur Lebensgestaltung, gerade auch in ethischen Fragen. Dann aber braucht es Offenheit und den Mut oder besser die Demut, sich ganz auf den anderen Menschen einzulassen, zu verstehen, was er glaubt, oder warum er auch nicht glaubt. Und warum er sein Leben so lebt, wie er es lebt. Es braucht die Offenheit und die Demut, sich mit den eigenen Glaubensvorstellungen und Vorstellungen zur Lebensführung nicht über den anderen zu erheben, sondern sich zum Sklaven zu machen. Und das betrifft den Umgang mit der Pluralität an religiösen Vorstellungen und Lebenskonzepten, die uns außerhalb der Gemeinde begegnen. Erst wenn ich mich in dieser Weise auf einen Menschen eingelassen habe, wenn wir uns als Gemeinde auf Menschen einlassen, wird es möglich, andere für das Evangelium zu gewinnen. Erst in der wirklichen Offenheit für andere Menschen und ihre vielleicht ganz anderen Glaubens- und Lebensvorstellungen wird es uns möglich zu erkennen, wie wir das Evangelium sagen können, damit es verstanden wird, damit es andere Menschen erreichen kann. In die Predigt eingestiegen bin ich aber mit dem Blick nicht nur auf die Pluralität in der Welt, sondern auch auf unsere Gemeinde. Denn das, was Paulus hier in 1. Korinther 9 ganz grundsätzlich für die Evangeliumsverkündigung in der Welt betont, hat auch eine Bedeutung für die Verkündigung, die Erinnerung und die Vergewisserung für das Leben aus dem Evangelium hier in unserer Gemeinde. Auch im Umgang miteinander sind Offenheit und Demut im Blick auf unsere Vielfalt, im Blick auf unsere Pluralität notwendig. Auch hier gilt es immer wieder, dass wir uns nicht übereinander erheben, sondern uns einander dienen und uns miteinander immer wieder auf das Evangelium besinnen. Offenheit und Demut braucht es natürlich gerade, wenn wir miteinander über unsere Glaubensüberzeugungen, über unsere Schrifterkenntnisse, unsere moralischen und ethischen Vorstellungen sprechen. Aber noch viel mehr brauchen wir Offenheit und Demut für unser grundsätzliches Miteinander, für unsere Beziehungen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass gerade die Gemeindefreizeit viel Raum gegeben hat, in dieser Grundhaltung miteinander in Beziehung zu treten. Manchmal eben auch nach langer Zeit wieder in Beziehung zu treten. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir das auch über die Gemeindefreizeit hinaus auch langfristig wieder beibehalten können, dafür wieder Kraft finden. In den vergangenen 2 Jahren wurde viel Kraft gebunden. Gemeindeleben überhaupt und Gottesdienste irgendwie aufrechtzuerhalten, unter vielen verschiedenen Einschränkungen. Manches von dem, was der andere oder die andere vielleicht braucht, konnte und wurde nicht gesehen. Und ganz im Sinne unseres Gemeindefreizeitthemas angeschlagen, aber tief verwurzelt, hoffe ich darauf, dass wir in Christus neue Kraft finden für Beziehungen, die mitunter auf der Strecke geblieben sind, aber auch dafür, was eben Einzelne, was Gruppen unter uns brauchen, um immer wieder gut mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Amen.